Ruth, und dieses Mal Kapitel 2. Diejenigen, die letzte Woche nicht da waren, ein kurzer Rückblick. So, wir haben eine Familie, ein Mann, eine Frau mit zwei Söhnen. Der Mann heißt Elimelech, sein Name bedeutet, mein Gott ist König, ein toller Name. Und seine Frau heißt Naomi, bedeutet entzückend, liebenswürdig. Das Traurige bei Elimelech ist, obwohl sein Name toll ist, er lebt aber nicht so. Er lebt nicht, wie sein Name heißt. Gott war nicht König in seinem Leben. Gott bestimmt nicht sein Leben, sondern he did it his way. Er macht einfach das, was er will. Nämlich mit seiner Familie, mit edlem Motiv, uns seine Familie zu versorgen, aber leider nur im Bereich der physischen, materiellen Dinge. Nehmen ihre zwei Söhne, Machlon und Kilion. Machlon bedeutet krank oder schwach. Kilion ist dahinbelgen oder weinen. So, wir haben hier ein Schwächling und Heulsuse. Ist so. Ne, ich habe nicht abwerben, aber ihr Name bedeutet so. Ist ja auch genauso als Rebekka die zwei Kinder geboren hat, ja, gesagt, so wie das ist, so nennen sie ihre Kinder. Als Esau geboren wurde, oh, sie gibt ihm den Namen Harry, also haarig, weil er sehr haarig war. Rot und viel Haare. Und als Jakob geboren wurde, was hat er gemacht? Die Fersen von seinem Bruder gehalten, Fersenhalter, Jakob, ne, und so weiter und so fort. So ist halt der Name bedeutet. Und dann, die zwei Jungs haben zwei junge Damen geheiratet, Opa, Rekitz, Gazelle, schöner Name, und Ruth, Freundschaft. Und dann, wie so die Story ist, ja, muss ein bisschen Spannung kommen, Elimelech, Mahlon und Kilion sind gestorben. Blieb nur die drei Damen. Und Orpa hat dann gesagt, okay, so wie Naomi mir gesagt hat, keine Chance auf eine neue Familie. Der Preis ist zu hoch, ist mir zu heiß. Hasta la vista, Schwiegermama, das war's dann. Aber Ruth macht die beste Aussage, die wir immer wieder bei Hochzeiten gehört, ne? Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dort, wo du gehst, werde ich auch hingehen. Sogar wenn du stirbst, dann werde ich auch sterben. Eine der besten poetischen Aussagen. Und dann gingen sie zurück nach 10 Jahren. Ja? Nach 10 Jahren kehren sie zurück zu einer Zeit, wo Gersten ernten. Der Zeitpunkt ist wichtig, ihr Lieben. Zeitpunkt. Ja? Ende April, Anfang Mai. Und dann mit einer sehr verbitterten Witwe namen Naomi, dass sie sogar ihren Namen ändern wollte. Nenn mich bitte nicht mehr liebenswürdig und entzückend, nenn mich Mara. Mara bedeutet bitter. Und das ist das Traurige an dieser ganzen Geschichte, ist, dass man dann, wenn man Schwierigkeiten erlebt, schiebt man dann die Schuld Gott in die Schuhe. Die Hand des Herrn ist so hart auf mich. Gott ist schuld, dass ich alles so widerfahren habe. Und das ist eine sehr traurige Theologie, ihr Lieben, was viele Menschen ja machen. Warum lässt Gott alles zu? Ja, ich erlebe all diese Dinge. Aber wir sollen wirklich lernen, dass nicht immer Gott dir das macht. Gott kann solche Dinge gebrauchen und benutzen, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber Gott ist nicht unbedingt die Urheber solcher Dinge. Okay? Weil in der Zeit, wo man Schwierigkeiten erlebt, sollen wir wirklich hineinpreschen in Gott. Gott zu suchen, zu beten, was das Zeug hält. Hey, wenn du von Gott fliehst, dann meine Frage, wo bist du denn Quelle, der Ort, ja, des Trostes für dich finden, wenn nicht bei Gott ist, wenn du von ihm wegfliehst? Oder? Wo sollen wir denn hingehen? Wir sollen so lernen, wie Petrus es gesagt hat. Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du. Und das ist ja genau das Problem. Wenn wir wirklich von Gott wegfliehen, dann sind wir wirklich verloren. Dann hast du keinen Trost mehr. Du hast keine Quelle, wo du anzapfen kannst und getröstet werden kannst. So, lesen wir. Kapitel 2, Vers 1. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelech, dessen Name war Boas. Hier kommt dann der Hauptfigur. Gibt's nachher eine Love Story und so weiter und so fort. Das ist doch schön, oder? Ja, herzlich willkommen im Gospelhaus. Also, nicht nur eine gute Predigt, sondern auch eine Love Story. Boas auf Hebräisch bedeutet Stärke. Und du weißt, dass wirklich ein Mann, der Stärke hat und angesehen ist und reich, erfolgreich, ein guter Typ. Und später lesen wir sogar, dass er so ein göttlicher Mann ist. Ein geistlicher Mann. Wow. Das ist wirklich gottesfürchtiger Mann, den wir hier lesen. Wie kann man dann aus diesem einen Vers so herausholen, diese Aussage, dass er geistlich ist, dass er gottesfürchtig ist? Weil er nämlich das tat, was Elimelech nicht tat. Nämlich was? Nicht abhauen, sondern im Land bleiben, wie Gott das gesagt hat. Stimmt's? Er ist nicht abgehauen, er ist geblieben, trotz Dürre. Wie Gott ihn dann segnet, das ist ja herrlich, lesen wir. Deswegen sagen, hey, das ist wichtig, das so zu lesen. Ja? Weil manchmal frage ich mich, was hätte passieren können, wenn Elimelech und seine Familie da im Land geblieben wäre? Hat schon mal darüber nachgedacht? Aber die haben wirklich einen sehr hohen Preis bezahlt. Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne, auf Englisch ist schön, auf Englisch sagt Ruth jedes Mal, please, bitte, hier lese ich mir leider nicht bitte, um zu zeigen, wie höflich diese junge Dame ist. Bitte, ich möchte gerne aufs Feld gehen. Ihr lieben Eltern, wenn deine Kinder zu dir kommen, Mama, Papa, bitte lass mich meine Zimmer sauber machen. Und auch euer Zimmer. Dann gehst du auf Therapie, sage ich euch. Was? Bitte, er ist so freundlich, das ist unglaublich. So ungefähr. Ich möchte aufs Feld gehen. Wisst ihr, was bedeutet aufs Feld gehen? Harte Arbeit. Hier, ja. Und etwas von den Ehren mit auflesen hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. So sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Die hat dann plötzlich hier was verstanden, was als Moabiterin eigentlich nicht erkennen kann. Nämlich, es gibt ein Gesetz für Armen, für Witwen, für Waisen und für Fremden. Ja? Nachher lesen wir sogar, dass die Ruth bitte um Erlaubnis bei dem Kapo, der Chef der Schnitter. Ja. Obwohl das ist ja das Schöne, obwohl das ja ihr Recht war, weil Gott hat ja im Gesetz das Recht gegeben für Armen, hinter den Schnitten her, das zu tun. Aber hier sagt sie sogar, bitte. Das zeigt einfach, was für ein Charakter diese Frau hat. Ja. Auflesen, harte Arbeit. Lesen wir im Gesetz, was das Gesetz heißt, 3. Mose Kapitel 19, Vers 9 bis 10. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Du gehst einmal durch, das war's. Nicht nochmal und nochmal, sondern einmal hindurchgehen und der Rest lässt du für Waisen, für Fremden, für Witwen, vor Armen. Man kann so ungefähr sagen, du überlässt bis zu 25% deiner Ernte dort auf dem Feld. Das ist eine Menge. Wenn du deine Ernte 25% liegen lässt für Armen, das ist viel. Und in deinem Weinberg genauso und so weiter und so fort. Ne? Und dann interessanterweise im Kapitel 23, Gott wiederholt das, genau das Gleiche wie hier, Kapitel 19 und Kapitel 23. Gott betont das Gleiche nochmal. Die Nachlese wie hier lesen, ist ein Mittel, mit dem Gott um die Armen kümmert. Gott ist um Armen besorgt. Wir haben gestern bei der ILD auch Evangelium dem Armen. Gott kümmert sich um Armen. Sogar Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Jesus kümmert sich um Armen. So, in der Antike war das hier Gottes System. Es gibt zwar kein soziales System, aber es gibt ein Nachlesesystem bei Gott. Ja? So, es wird hier befohlen, das zu tun. Was lehrt uns dieser Bibelvers? Zwei Dinge. Erstens, diejenigen, die haben, die reich sind, die Mittel haben, sollen sie großzügig sein. Du lässt 25% deiner Ernte auf dem Feld. In 5. Mose sogar, wenn du deine Gabe vergessen hast, mitzunehmen, musst du da liegen lassen. Du darfst nicht hier, oh, jetzt musst du erstmal, ja, mit deinem Land Rover wieder zurückkehrst und das Ding wieder aufladen. Und gesagt, nee, 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 da musst du liegen lassen. Das gehört dann dem Armen. Großzügig zu sein, das ist Gottes Prinzip. Sei großzügig. Ja, segne die Menschen. Aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, das ist hier genau das Problem. Wir denken nur, dass ja, großzügig, alles so hier über Fenster schmeißen. Aber das andere Prinzip ist auch wichtig. Die, die nichts haben, die, die arm sind, was müssen sie machen? Hier. Hart arbeiten. Und das ist ja genau das Problem mit unserer Regierung. Die wollen nicht arbeiten, kriegen Bürgergeld. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen politisch, aber ich sehe halt das biblische Prinzip. Wenn du nichts hast, es gibt Leute, die nichts haben, aber sie müssen dafür hart arbeiten. Hier steht nicht, dass Gott sagt, ihr die Reichen, bitte bindet das und dann gibt es dem Armen. Mm-mm. Die Armen sollen hinter den Schnitten her, sie müssen dafür arbeiten. Das ist Gottes Prinzip. Die, die haben, segnen, die nicht haben, hart dafür arbeiten. Weil ich sehe aber hier Gottes Herz. Warum? Gott gibt Menschen Würde durch die Arbeit. Gott wiederherstellt die Würde. Weil sonst wäre hier wirklich Almosen, ja, wirklich den Rachen nachgeschoben oder den Hintern geschoben. Gesagt, hier alles verschenkt. Gesagt, nein. Gott stellt uns die Würde her. Und das ist nicht nur einfach eine Almose, sondern wirklich, wie Gott sagt, im Schweiße unseres Angesichts. Das ist eine Würde in der Arbeit. Segen. Gott versorgt. Also beides, okay? Großzügig, diejenigen, die haben und die nicht haben, hart arbeiten. Und da ist ein Segen. Gott versorgt. Vers 3. Da ging sie hin, kam, las auf dem Feld hinter den Schnitten her, auf und sie traf, jetzt das Wort gefällt mir. Was? Zufällig. Das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Ist das wirklich ein Zufall? Was denkt ihr? Nur weil das so steht. Wir haben ja gesagt, das Thema dieses Buch ist Gottes Vorhersehung oder Vorsehung, ja? Zwei Worte, pro Video. Vorher sehen. Gott ist im Hintergrund am Häkeln, am Machen, auch wenn das nicht wortwörtlich in der Bibel steht, Gott steht dahinter. Aber hier lesen wir, Gott ist dahinter. Weil es geht um Gottes Plan. Wir wissen ja am Ende, aus dieser Liebesgeschichte, aus diesem Liebespaar, wer dann danach kommt? König David. Gott hat einen Plan. Gott ist am Arbeiten. Auch in deinem Leben, ihr Lieben, Gott ist am Arbeiten. Auch wenn du nicht siehst, auch wenn du nicht spürst, Gott ist am Arbeiten. Kann ich einen Amen hören? Ja, ich möchte, dass du Hoffnung schöpfst. Gott ist am Werk. Auch in meinem Leben. Das ist das Schöne daran hier. Gottes Werk. Vorhersehung oder Vorsehung ist Gottes Werk, indem er natürliche Mittel in unserem Leben einsetzt. Es ist nicht Wunder. Bei Vorhersehung oder bei Vorsehung ist Gott benutzt das Normale, das Natürliche in unserem Leben. Dass wir dann später hinterher blicken, das war Gottes Werk. Du hast den getroffen. Wenn du den nicht getroffen hättest, dann ist das nicht passiert, das ist nicht passiert. Aber Gott ist am Wirken. Weil das ist anders als Wunder. Weil Wunder, Gott widersetzt oder erhebt sich gegen das Natürliche. Ja? Auf dem Wasserwandel ist Wunder. Das passiert nicht jeden Tag. Das ist nicht normal. Oder? Wasser in Wein verwandelt ist Wunder. So, ich hoffe, das ist mehr öfters. Manna vom Himmel ist Wunder. Ja? Aber hier im Buch von Ruth lesen wir kein Wunder, in Anführungszeichen, solche mächtige Dinge passieren, sondern natürlicher Alltag. Aber siehst du, wie Gott trotzdem am Wirken ist. Ja? Alle Dinge dienen zum Besten. Für die, die ihn lieben. Das steht nicht für die, die an Gott glauben. Das ist ein großer Unterschied. Für die, die ihn lieben. Meine Frage, liebst du ihn oder glaubst du nur an ihn? Das ist ein sehr großer Unterschied. So, deswegen, was lernen wir nur aus diesen erstmal drei Verse hier? Tu das, was Ruth und auch Boas tat. Gehorche Gott in deinem Leben. Mach, was Gott sagt. Du wirst erleben. Alle Dinge dienen zum Besten. Nur wenn du gehorchst. Wenn du nicht gehorchst, passiert nichts. Ja? Ich glaube, es ist schwierig, Gott ja, Vorhersehung in deinem Leben zu bewirken, wenn du nicht mit ihm gehst. Das ist, ja? Du bremst Gott. Gott kann nicht wirken. Aber wenn du gehorchst, dann passiert was. So, deswegen ist wichtig, dass du Gott gehorchst. Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagte zu ihm, der Herr segne dich. Das passiert nicht in unserem Arbeitsplatz, stimmt's? Wenn der Chef zu dir kommt, der Herr sei mit dir. Man sieht, was für ein geistlicher Mann Boas ist. Er kommt mit seinem Jeep, ja, um gucken in seinem Feld und seine Mitarbeiter, ob alles okay ist und begrüßt, der Herr sei mit euch. Wahnsinn. Das ist ein super Typ. So, Mädels, such einen super Typ wie Boas, wenn du jemanden heiraten willst. Gibt's ja einige Single Ladies hier. I'm a Single Ladies. Such geistliche Typ. Jemand, der Jesus mehr liebt als dich. Weil du weißt, so ein Mann ist top. Such nicht so irgendjemand, der, was weiß ich, ja, vielleicht du denkst, ah, das ist doch nicht so wichtig. Hauptsache, er hat, ja, gute Verdienst und ist süß und sieht gut aus. Ihr Lieben, das wird schwierig. Spätestens, wenn du geheiratet hast und dann Kinder bekommst. Du hast Probleme. Wie willst du dieses Kind erziehen, geistlich? Weil da ist keine Einigung. Der will nicht. Er möchte vielleicht nicht, dass du mit dem Kind zum Gottesdienst kommst, was weiß ich. Deswegen sage ich immer wieder, hey, dein zukünftiger Partner soll einfach ein göttlicher, geistlicher Mann oder Frau. So wie das ist. Vers 5, und Boas sagte zu seinem Knecht, der über den Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Das einzige Nachteil, wenn du Bibel liest, wie hier. Ich habe nicht den Klang und den Tonfall gehört. Es könnte so, wie das so steht, ja, wessen junge Frau ist das? Zu wem gehört dieses Mädchen? Oder? Jo, 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 Mama mia, wer ist denn diese junge Frau? Ich weiß es nicht, vielleicht, oder? Wie hören den Tonfall nicht? Aber Boas ist anscheinend angetan von dieser jungen Frau. Vers 6, und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sagt, es ist die moabitische Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Ja? So ein bisschen Auskunft, so ja, das und das hier. Und jetzt möchte ich alle Damen auf diese Szene ein bisschen so ausmalen. Ja? Es ist heiß in Israel, stimmt's? Sie hat den ganzen Tag hier geschafft, gearbeitet. Okay? Was denkt ihr, was sie so fühlt, als Boas da kam und nach ihr fragt? Ja? Ich schwitze wie Bulle, meine Haare ist nicht in Ordnung. Ich sowieso ja gesagt, wenn du arbeitest, schwingst ja bei der, du schwingst nicht, aber du bist verschwitzt, staubig und so weiter und so fort. Das war nicht die günstigste Zeitpunkt, einen Typ kennenzulernen. Ja, oder? Und dann sagte sie, sie hat gesagt, ich möchte gern, und gesagt, bitte lass mich, ja, hinter den Schnitten etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben, von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Was für eine Frau. Was für eine Frau. Sie demütigt sich, sie sagt bitte und so weiter und so fort, obwohl, wie gesagt, sie das Recht hat, aber mit der Haltung. Und dann Vers 8, und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Übrigens, jedes Mal sagte Boas zu ihr immer meine Tochter. Wisst ihr warum? Es ist schon ein bisschen Lücke oder großer Altersunterschied zwischen den beiden. Boas ist nicht wie Opa, so, ja, weil wenn du liest, oh, ja, der ist schon in Saft und Kraft, aber er ist etwas älter als sie. Vielleicht ist er so Mitte 50 und Ruth Anfang Mitte 20, so etwa. So, deswegen sagt er meiner Tochter, von Altersunterschied her. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu deinen Gefäßen und trink von dem, was die Knechten schöpfen. Boas ist einfach ein super Typ, ne? Er hat so diese sexuelle Belästigung bei der Arbeitsplatz schon vorgesorgt. Ein toller Typ. Und er ist tugendhaft, genauso wie Ruth auch tugendhaft ist. Ja? Er möchte sie beschützen und für sie sorgen. Und jetzt genau dann einige, die dann so vielleicht denken, hey, das klingt ja so klischeehaft. Ja, ein Mann soll für Frauen sorgen. Das ist ja genau das Problem mit unserer feministischen Bewegung, die wirklich einen Bärendienst hier erwiesen hat, ja. Die Männer zu entmannen. Das wirklich alles kaputt gemacht hat, was eigentlich Männer wie ein tugendhafter Männer tun soll. Männer, wir sollen die Frauen mit Respekt behandeln. Kein Amen hören von Männern hier.
Amen.
Danke. Wo ist der Rest? Ist ja nicht nur ein Mann hier. Hallo Männer, kann ich noch mal ein Amen hören?
Amen.
Bitte. Das ist unsere Aufgabe. Unser Ehepartner mit Zärtlichkeit. Sie ehren, ja, weil eine Gruppierung, genau das sie dagegen getan hat. Und so müssen wir anders leben als diese Welt. Wirklich mit Respekt und so weiter und so fort. Und so macht genau Boas mit Ruth. Ruth ist eine starke Frau, sie muss nicht beschützt werden, sie muss nicht besorgt werden. Okay, ist alles okay? Jeder darf so denken, wie der will. Ja, wenn du so leben willst, bitte. Aber hier ist zwei Dinge. Ja, tugendhafter Mann macht genau das für seinen Partner, für sie sorgen. Unsere Aufgabe als Ehemann, für unsere Ehefrau, für sie sorgen. Nicht nur, ähnlich wie bei Elimelech, nur physisch, sondern auch geistlich für sie sorgen. Epheser Kapitel 5, Jesus reinigt seine Braut mit Wort. Das ist unsere Aufgabe auch als Männer, unsere Frauen, mit dem Wort Gottes reinigen. Amen. Und dann sie beschützen, auch geistlich sie beschützen, für sie beten. Das ist unsere Aufgabe. Covering, das ist die Aufgabe des Mannes, ja, als Priester für seine Familie ist, geistlich auch für sie zu sorgen, nicht nur körperlich. Ich liebe nochmal diesen Satz, was Boas dann sagt, habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Ich frage mich, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Er hat das gesagt. Zu seinen Schnittern, zu den jungen Männern. Jungs, komm her. All eyes on me. Okay? Nicht sie angucken, geschweige denn sie anfassen. Okay? Ich sag euch. Ihr seht hier die ganzen Felder. Wenn ihr das tut, sie werden euer Leichen nicht finden. Natürlich sagt er das nicht. Aber das ist meine Interpretation. Ich kann sie nicht anfassen. Ich kann nichts machen. Einfach um sie sorgen. Das ist schon wirklich heftig. Ne? Das finde ich toll, wie er das macht. Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sie zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Vers 11. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater, deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügel zu bergen. Merkt man einfach, er ist ein geistlicher Mann. Immer dem Herrn, Herrn, dem Herrn, der Gott Israels. Und das ist genau hier dieses Bild, was Jesus ja eigentlich als er am Palmsonntag geweint hat über Jerusalem, gesagt, wie oft habe ich gewünscht, dich zu sammeln unter meine Flügel. Bedeutet Schutz. Gott möchte sein Volk beschützen, aber du willst nicht. Aber hier, Ruth hat bewusst entschieden, unter dem Schutz Gottes zu stellen. Sie hat sich bekehrt zum Gott Israels. Du hast dich entschieden, diesen Gott zu nähern, unter seinem Schutz dich zu bergen. Ihr Lieben, das ist genau, was jeder von uns tun müssen. Zu Christus kommen und ihn als unser Versteck, ihn als unser Zufluchtsort zu machen. Dort bergen wir, bei ihm bergen wir, unter seinem Schutz stehen. Ja? Du machst Jesus zu deinem Versteck, du machst Jesus zu deinem Zufluchtsort. Dorthin läufst du, dorthin findest du Trost, Schutz, Versorgung, alles. Das ist, was Gott von uns möchte, wenn wir zu Jesus kommen. Ja? Und das ist ja genau, wenn du gerettet bist, dann machst du Christus genau das, wie Ruth hier macht. Du birgst dich unter seinem Flügel, bedeutet unter seinem Schutz, in der Gemeinschaft. Er ist die Quelle für dich. Hoffnung, Ruhe, Frieden, alles. Vers 13, und sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast mich zu meinem Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Man merkt einfach, wie sie ihn, ja, Kultur der Ehre leben, in Ehren. Es gab eine Umfrage von einer deutschen Universität. In 180 Ländern wurde diese Umfrage getätigt. Mehr als 64.000 Frauen hat geantwortet. Und wurde befragt, was ist die wichtigste Merkmal, wo die Frauen wirklich angezogen fühlen von Mann. Die häufigste Antwort war Freundlichkeit oder Güte. Muskulöse Aussehen hat noch nie mal in Top 5 geschafft. Und alle Frauen so, langweilig. Nee, aber wirklich, Freundlichkeit, Güte, gefolgt von Hilfsbereitschaft, Intelligenz und Selbstvertrauen. Was eine Frau bei einem Mann anzieht. Güte, Freundlichkeit, genau das hier, was Boas hier lebt. Vers 14. Und zur Essenzeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und isst von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Da setzte sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Das ist, was wir erleben, wenn wir Christus zu unserem Zufluchtsort machen. Du erlebst Freundlichkeit, du erlebst Versorgung, geistlich gesehen. Er gibt dir, was man will. Boas ist ja Typos für Christus. Nachher wollen wir noch mehr sehen. Aber das ist doch, wenn wir zu Jesus Christus kommen, erleben wir Güte und Gnade, wie wir gesungen haben. Deine Güte, sie jagt mir nach. Ja, du erlebst dieses Gefühl der Zufriedenheit. Ich hoffe. Aber es könnte sein, dass du, nachdem du einige Zeit mit Jesus gegangen bist, du hast jetzt plötzlich dieses Erfülltsein, diese Zufriedenheit verloren. Jesus ist nicht mehr die Quelle für dich. Du bist irgendwie rastlos, da ist Leere in dir. Wann warst du das letzte Mal wirklich Gottes Angesicht gesucht? Ich meine nicht, dass du hier deine stille Zeit machst, okay? Das ist, aber bewusst sein Angesicht suchen und von ihm füllen lassen. Hast du gelesen hier? Was macht Ruth? Sie aß. Wisst ihr was? Das ist das Problem. Wir leben in einer sehr Fastfood-Mentalität, es muss schnell gehen. Ja, Phil, ich habe das gemacht. Ich habe Musik, Lobpreis-CD, ich bin deprimiert raus, als ich reingegangen bin. Hast du Zeit genommen? Iss, bis du satt bist. Nicht einfach hier, schnell, schnell, immer on the go. Keine Ruhe, kein Gedanke. Ist, bis du satt bist. Einfach, solange wirklich, dass Jesus dich füllt. Mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Weil wenn du wirklich spürst, dass du nicht mehr zufrieden bist in deinem geistlichen Leben, die einzige Wahrscheinlichkeit ist, dass du nicht von ihm fühlen lässt. Ja? Bitte, mach das. Nimm Zeit, lass dich füllen von Christus, wie Boas hier das zu Ruth macht. Vers 15. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen. Guck mal, wie gut sie ist, er ist zu ihr. Und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie Was? Bewusst hier ein bisschen mehr geben, bitte, ja? Nicht nur einfach hier, sondern richtig großzügig. Das ist ja toll, was er da hier alles so Anweisungen gegeben, um für sie zu sorgen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann und ich soll sie nicht bedrohen. Mehr als genug. Das ist, wenn du zu Christus kommst. Du bekommst mehr als genug. Ja? Du erlebst nicht nur Zufrieden, du erlebst Versorgung. Wenn du Christus zu deinem Zufluchtsort machst, genau erlebst du, Gott hat eine heilige Verpflichtung, seinem Volk zu versorgen. Siehst du immer wieder. Wenn er muss, kann er ein Josef von irgendwo aufstehen lässt. Plötzlich der zweitwichtigste Mann einer großen Nation, um sein Volk vor Hungersnot zu bewahren. Easy. Stimmt's? Ist für Gott kein Problem. Ist für Gott auch kein Problem. Wenn es muss, kann er auch Raben befehlen, um dir morgens und abends mit Fleisch zu versorgen. Ist für Gott easy. Das ist kein Problem für ihn. Versorgung musste eigentlich für uns eine abgehackte Sache sein. Du musst dich darum kümmern. Ist für Gott eine heilige Verpflichtung, dich zu versorgen. Kann ein Amen hören. Auch in der Zeit, wenn es vielleicht schwierig ist. Gott ist dein Versorger, nicht deine Arbeit. Gott, er versorgt dich. Vers 17. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend und als sie aufschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Eva ist ein Volumen und Kapazitätseinheit und kein Gewichtseinheit. So, ein Eva ist etwa 22 Liter und das ist etwa 18 bis 25 Kilo Gerste, was sie hier aufgelesen haben. Das ist 2 Wochen Gehalt, was sie hier aufgelesen hat. Wo sie versorgt. 2 Wochen Essen. Mehr als genug. Und achte mal, was diese Frau macht mit der 25 Kilo Gerste. Die Felder sind ja nicht in der Nähe, wo sie wohnt. Ne? Was hat sie immer gesagt? Sie geht dann in die Stadt zurück. Und wenn du hier Felder irgendwo, lauf mal mit 25 Kilo Gerste auf dem Buckel in die Stadt zurück. Was für eine tugendhafte Frau sie ist. Das ist ja das Interessante bei dieser Szene ist, wenn du das Buch liest, ich glaube, dass sie wunderschön ist, ich glaube das. Aber es steht leider nicht so explizit, wie diese Frau ist. Anders als bei Sarah. Sarah war wunderschön. Steht da, ne? Stimmt, ne? Sarah war wunderschön. Auch mit 90 war sie wunderschön. Esther. Habt ihr Esther gelesen? Wie toll sie ist, wie wunderschön sie ist. Aber, mal ehrlich, das, wenn ich das lese, normal, wenn ein Mann so angezogen an so eine Frau. Charakter. Charakter ist viel schöner als nur ein äußerlicher. Ruth verkörpert Sprüche 31 Frau. Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie ist sehr zu loben. So, ich bitte euch wirklich, ihr Frauen, sei eine Sprüche 31 Frau. Fürchtet den Herrn, liebt den Herrn, sei eine geistliche Frau. Weil das ist attraktiv. Attraktiv. Weil, wie gesagt, hier, sie ist so wunderbar in all ihrer Haltung, in all ihr Charakter, ist, ja, sehr Anziehungskraft. Und dann hier Vers 18, und sie hob es auf und kam in die Stadt, da, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, das ist schon viel, Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sie gesättigt hatte, und gab es ihr. So, sie packt ihr Vesperbox, ihre Tupperware, was auch immer sie hatte, damals, ja. Und das, was sie gegessen hat, was sie genossen hat, gibt sie ihre Schwiegermama. Was für ein Charakter, diese Frau. Ja? Sie war privilegiert, gesegnet von Boas. Sie hat das all genossen, was, ja? Und während sie das aß, dachte sie an ihre Schwiegermama, die jetzt zu Hause alleine sitzt und wartet auf sie. Und sie dachte, Naomi hat das nicht erlebt, was ich hier erlebt habe. Sie genießt nicht die Segnungen, die ich hier genieße. Und sie dachte an sie, packt die Sachen und dann gibt ihr die Segnungen weiter, was sie erlebt hat. Was für eine Frau. Stimmt? Was für ein Charakter. Wenn das nicht Herausforderung genug ist, ist das jetzt hier eine Herausforderung. Sie geht ja nicht nur zurück zu ihrer Schwiegermama, sondern zu einer verbitterten Schwiegermama. Oder? Das ist eine Person, mit der du nicht unbedingt gerne Zeit verbringst. Eine verbitterte Person, weil du weißt, in kürzester Zeit färbt das alles ab bei dir. Ja, Enttäuschung. Es braucht nicht lange, bis das abfärbt. Aber sie hat trotzdem das getan. Diese Frau, die ihr Name änderte, gesagt, ist kein Problem. Sie macht das. Und sie hat entschieden, einfach diese Frau zu segnen. Und wegen des Gehorsams einer Frau ist Naomi gesegnet worden. Weil jetzt lesen wir, was jetzt passiert. Vers 19. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen? Wer hat dich so gebläst? Das ist ja Wahnsinn, was du hier mit nach Hause gebracht hast. Wo hast du gearbeitet? Gesegnet. Jetzt kommt plötzlich. Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich mich heute gearbeitet habe, ist Boas. Eine Frau, die verbittert ist, die nicht fing an, Gott zu loben. Wegen Gehorsam einer anderen Frau. Du kannst nicht vorstellen, was dein Gehorsam bei dem Leben von anderen bewirkt. Wenn du Gott gehorchst, wird das anderen segnen. Glaub mir. Ich glaube wirklich, wenn du das machst, weil dann fing an plötzlich hier eine ganz andere Atmosphäre. Sie fing an zu segnen, sie fing an zu loben. Weil sie hat angefangen plötzlich hier zu kalkulieren. Boas? 1 plus 1 zusammenzählen und so weiter und so fort. Und plötzlich Hoffnung ist in ihr hochgekommen. Dinge, die sie nie für möglich gehalten hätte. Wo für sie damals alles hoffnungslos war. Plötzlich Hoffnung ist in ihrem Leben hervorgekommen. Ja? Es verändert sich. Durch das Gehorsam einer anderen etwas passiert in ihrem Leben. Was wäre passieren, wenn Ruth genauso wie ihre Schwiegermama wäre? Sie hat ja genau das gleiche erlebt wie sie, stimmt's? Sie hat auch ihren Mann verloren. Ja? Aber sie ist nicht zu Hause geblieben und sauber und meckern, sondern wirklich sagt, nein. Sie traf eine andere Entscheidung. Und diese Gehorsam segnet Naomi. Das Gehorsam einer Frau, eines Mannes, so tiefgreifend, kann seine Umgebung verändern. Kaut mal drüber nach. Einfach gesagt, dein Gehorsam kann Segen bewirken. Naomi ist wiederbelebt. Hoffnung ist in ihr hervorgekommen, weil dann hier sieht sie, was plötzlich vor sich geht, weil sie hat jetzt verstanden. Da ist ein Erlöser plötzlich im Spiel. Ja? Wollen wir nächste Woche mehr über die Aufgabe, aber allein dieses Wort, ja, gesagt, ja, da sagt dann Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er, ja, plötzlich hier, fängt an, wirklich Gott zu loben und zu segnen, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagt zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Bitte uns das Reiche, dieses Wort, nahe verwandt. Das Wort im Hebräischen heißt Goel. Goel. Erlöser. Ja, in 4 Kapitel ist das Wort 23 Mal erwähnt. So, es gibt keine andere Bücher, die dieses Wort Erlöse mehr benutzt als im Buch Ruth hier. Weil hier ist wirklich tatsächlich eine sehr wichtige Rolle, was er spielt als Erlöser, weil, wie gesagt, Symbol auf Christus. Wie gesagt, nächste Woche wollen wir wirklich die Aufgabe von Erlöser sehen. Vers 21, und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Sagte Naomi zu Ruth, ihre Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulisten, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Eine meisterhafte Handschrift des Heiligen Geistes in diesem Kapitel hier im Alten Testament. Boas, der Erlöser. Erstmal passiert nichts, bis Ernte vorbei ist. Man sieht irgendwie, als ob nichts passiert. Ne? Und das ist natürlich spannend gesagt bei einer Frau, die dann hier eine Hoffnung hat. Gesagt, warum ruft er nicht an? Warum text er nicht? Hey, gemacht, gemacht. Alles gut. Ja? Aber hier lesen wir wirklich die Barmherzigkeit dieses Erlösers, einen wunderbaren Mann. Aber ich möchte, dass du den Satz von Ruth, von Naomi an Ruth festhältst. Was hat er gesagt? Was hat sie gesagt zu Ruth? Bleibt bei Boas. Wenn du Boas gefunden hast, bleib bei ihm. Wenn du Christus gefunden hast, bleib bei ihm. Geh nicht woanders. Das ist das Problem dann, wir fangen an, dann unzufrieden, nee, da hingeht. Nein, du hast geschmeckt, wie gut er ist. Dann bleib bei ihm. Ja, es gibt nichts Neues, auch in der Gemeinde. Ich bin schon 25 Jahre in der Gemeinde, es ist nichts Neues. Wisst ihr, was Mose am Ende seines Lebens in 5. Mose Kapitel 3, 23 gesagt hat? Am Ende seines Lebens, er ist 120 Jahre alt. Und dann sagte er zu Gott folgenden Satz. Allmächtiger Herr, 5. Mose 3, 23. Du hast gerade erst begonnen, mir, deinem Diener, deine Größe und Macht zu zeigen. Mose, was hast du gesagt? Gott, du hast gerade mal angefangen, mir zu zeigen. Das heißt, es gibt noch mehr bei Gott. Wenn du denkst, dass du, was du erlebt hast, schon top ist, dann hast du Gott nicht gekannt. Es gibt noch viel mehr bei Gott, als du jemals geschmeckt hast. Die Frage ist, möchtest du? Bleibst du bei ihm? Er kann dir Dinge zeigen, die dein Gehirn wegbläst. Du hast nur an der Oberfläche von Eisberg nur kurz angekratzt. Es gibt noch viel mehr darunter. Bleib bei Boas. Bleib bei deinem Erlöser. Er hat noch viel mehr. Wenn Mose, der so großartige Dinge erlebt, dass sie dumme, Gott, du hast gerade mal angefangen. Ja, wo wird er dann enden? Wenn der gerade mal angefangen hat. Ihr seht ja, was Gott durch Mose gemacht hat, oder? Mächtige Dinge, die wir noch nie mal gesehen. Und er sagt, du hast gerade angefangen. Ja, wo enden denn das? Falls ihr nicht wisst, eure Erlösung, was hat Paulus gesagt? Er hat dir den Heiligen Geist gegeben als Anzahlung. Wisst ihr, was Anzahlung bedeutet? Wenn du bei Hofmeister oder bei Riege was kaufst, du hast eine Anzahlung gemacht, was heißt das dann? Es kommt noch der Rest, oder? Wenn der Heilige Geist, Gott, die dritte Person der Gottheit, eine Anzahlung ist, was bedeutet das jetzt für dich? Es kommt noch mehr. Was kommt noch mehr? Ihr habt den Sohn, ihr habt den Vater, ihr habt den Heiligen Geist. Und Gott sagt, das war nur eine Anzahlung. Es kommt noch mehr, Will, Jürgen, Heike, es kommt noch mehr für euch. Dann frage ich mich, Gott, was kommt noch mehr? Ich bin schon überwältigt von dem, was ich jetzt habe. Und dann noch mehr? Wer bist du, dass du wagst zu sagen, ich erlebe nicht. Ja, das ist manchmal, wir sind so blind, dass wir Gott nicht kennen. Und Gott sagt, es war nur eine Anzahlung, es gibt noch mehr für dich. Die Frage ist, streckst du nach mehr von Gott? Möchtest du? Oder bist du dann satt von der Welt, dass wie gesagt, das ist ja genau das Problem, gesagt, hey, wie können wir dieses Recht, diese Anmaßung, dass wir in unserem Glauben langweilen? Du erlebst eine langweilige Christsein. Ja? Wie kannst du es wagen, sozusagen? Das ist, ja. Das ist der Hype meines Glaubens in Christus, das war's dann. Das ist alles, was ich ehrlich gesagt habe. Ich möchte, dass du mehr erlebst. Das ist nur der Anfang, was du erlebst. Es gibt noch viel mehr in Christus. Was Boas für dich tun kann, dieser geistliche Boas, das bessere Boas, Jesus Christus ist sein Name, der dich erlöst. Das ist sein Bestes dir gegeben hat. Noch viel mehr, noch viel mehr. So, lass uns beten. Ja. Es gibt noch mehr. Du kannst zu Christus kommen. Er wird nicht dich anschreien, wenn du zu ihm kommst. Wenn du sagst, ich bin wie leer. Du darfst ehrlich sein zu ihm. Wenn du leer fühlst, wenn du da ist. Er wird dich nicht anzeigen, er wird nicht verärgern, sondern er wird kommen. Er liebt, deine Füße zu waschen, dich zu erfrischen, dir zu dienen, das ist sein Herz, dich zu segnen. Komm zu ihm, dort wo du bist, du kannst aufstehen, komm zu Christus, zu deinem Boas. Es gibt noch viel mehr bei ihm für dich. Herr, wir beten, dass du unser Herz neu füllst, Herr. Es gibt noch viel mehr bei dir. Vergib uns, wo wir wirklich so anmaßen, dass wir gelangweilt in unserem Christsein nicht verstehen, dass du uns so reichlich geben möchtest, mehr als was wir ertragen können und erleben können, Herr. Wie Mose gesagt hat, es gibt, ja, du hast gerade mal angefangen. Herr, wenn das nur der Anfang ist, wo wie du gesagt hast im Neuen Testament, das ist nur eine Anzahlung, was kommt denn dann noch? Und Vater, das bete ich, Vater, für eine neue Ergriffensein, für eine neue Demut in unserem Leben. dass du gütig bist, dass du der Erlöser bist, dass du dieser bessere Boas, der uns erlösen möchte, beschützen möchte, versorgen möchte. Und dafür bete ich, Vater, dass du jedem jetzt segnest. In Jesu Namen. Ich bete wirklich für eine Veränderung, wenn wir jetzt aus diesem Raum rausgehen, Vater, dass wir wirklich so gesättigt wie Ruth, der neben dir alles gegessen hat, genommen hat, was du uns anbietest. Dass wir wirklich satt, Vater, ich bete wirklich, dass falsche Sattheit, wenn du merkst, dass du diese falsche Sattheit, komm zu ihm, steh auf und sag Jesus, ja, ich sage, Herr, irgendwie bin ich voll mit anderen Dingen, aber bin ich nicht voll mit dir. Bitte Jesus, dass er dich neu fühlt. Mit ihm selbst. Und das bete ich, Vater, in Jesu Namen. Für eine neue Fülle. Dass wir satt und zufrieden mit dir. Und dafür segne ich hier die gesamte Gemeinde in Jesu Namen. Und alle, die auch online anschauen. Herr, ich bete wirklich, dass sie den Boas, Jesus Christus, begegnen. Wenn du ihn gefunden hast, bleib bei ihm. Bleib bei ihm. In Jesu Namen. Amen.